Moin Moin Logistik, willkommen bei einer neuen Folge aus unserem Leben im Mittelstand, in der Logistik, in der Digitalisierung. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent und schon ordentlich was hinter den Türchen. Wir sprechen heute über ein eher kritisches Thema, Preiserhöhung in der Logistik. Und dazu sage ich Moin Onur und Moin Merlin.
Moin Moin.
Moin Marc, mein Lieber.
Wie geht's euch?
Geht so.
Eigentlich ganz gut. Der Montag startet dann natürlich mit Schnee und mit irgendwie ein bisschen Verkehrschaos, aber wir kommen drum herum.
Kratzen kalt und glatt. Das fasst meinen Morgen irgendwie zusammen. Nee, aber sonst alles fein, alles
gut. Wer hätte im Sommer gedacht, dass wir jetzt schon wieder Winter haben?
Ja.
Das hat uns auch überrascht.
Überrascht. Ne? Ich habe gehört, dieses Jahr soll wieder Weihnachten stattfinden. Echt? Ja, gestern festgestellt, dass ich noch ein bisschen was organisieren muss.
Euch geht's gut? Wie geht's der Logistik?
Geht so. Na, muss man ja sagen. Ist irgendwie ein ziemlich verbrauchtes Jahr, sagt man auch. Ich glaube, viele hatten andere Vorstellungen und auch Erwartungen an das Jahr. Die wurden in nicht wenigen Fällen auch bitterböse enttäuscht. Steht noch alles aufrecht, alles gut soweit, aber ist schon sehr angespannt, die Situation.
Das merkt man auch vor allem auf dem Markt auch, wie sich die Situation so entwickelt hat, vor allem in diesem Jahr. Da merken wir schon, dass, genau wie Merlin gesagt hat, alle extrem angespannt sind und es dann wirklich um jeden Quadratzentimeter eigentlich auch geht in der Branche. Also da wird schon richtig gekämpft, das muss ich sagen.
Wie würdet ihr sagen, hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt? Ist das so eine Art Pendeln, dass sich das jetzt irgendwie wieder auf einen Normalzustand hinbewegt oder?
Ja, die Frage ist, was ist halt eben normal, ne? Wir hatten halt eben jetzt die letzten 3 Jahre oder die letzten 2,5 Jahre ab 2020 hatten wir halt eben natürlich das Ding mit Corona. Das hat uns natürlich extrem viel, vor allem haben wir viele Lehren draus gezogen, aber wir haben auch gemerkt, wie schwer die Situation in der Corona-Zeit ist. Wir hatten zwischen den Lockdowns eigentlich gefühlt nur im Dunkeln getappt. Wir wussten gar nicht, was ist richtig, was ist falsch, wo führt das Ganze hin, wird überhaupt noch viel Ware bestellt? Und dann kamen wir an eine Situation, wo wir eigentlich gemerkt haben, es wird eigentlich extrem viel bestellt und es wird eigentlich viel auch eingelagert, auch von unseren Kunden haben wir das natürlich auch mitbekommen. Und dann haben wir auch Anfang 2023 gemerkt, okay, 2021 und 2022 wurde eigentlich so viel bestellt. Aktuell ist gerade überall irgendwie ein bisschen Stopp und alle gucken erstmal, dass sie mal ihre Ware, die sie noch in ihrem Lagerbedarf haben, dass sie die noch erstmal verarbeitet bekommen. Und dann haben wir natürlich Anfang des Jahres einen kleinen Dämpfer gehabt oder auch einen normalen Dämpfer und haben dann gemerkt, okay, wie schwierig das Jahr eigentlich vielleicht werden könnte. Und das erste halbe Jahr war dann auch schon echt ein schweres erstes halbes Jahr. Aber so ab Juni haben wir dann wieder so ein bisschen Aufruhr gehabt. Aber so ganz ist es halt eben noch nicht geworden wie die letzten 3 Jahre, das muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, die meisten Logistiker werden mit einem blauen Auge aus dem Jahr rauskommen. Da hat man hier und da schon gemerkt, da haben einige ordentlich federn lassen müssen. Ist aber auch kein Wunder. Wir haben als, der bewegende Teil der Wirtschaft, so kann man uns ja auch bezeichnen, ne? Ist das natürlich auch immer schwierig, wenn die Lager voll sind und die Auftragsbücher leer. Das ist immer eine ganz bescheidene Kombination für die Logistik. Aber es wird auch wieder anders. Also, bisschen Mut und Zuversicht für die Zukunft.
Das glaube ich auch.
Das heißt, die Corona-Jahre sind jetzt langsam so ein bisschen in den Geschichtsbüchern. Wir haben Suezkanal hinter uns, wir hatten einige Herausforderungen und stehen jetzt eher wieder mit dem Blick auf die Zukunft.
Ja, das schon. Ich meine, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind natürlich zum nicht unerheblichen Teil hausgemacht. Das muss man ja ganz ernsthaft sagen. Hier kann man ja Uli Hoeneß wunderbar zitieren, der ja bei der Mitgliederversammlung vom FC Bayern mal gesagt hat, für die Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich. Und am Ende ist das natürlich auch so. Ich meine, da muss man jetzt auch kein Branchenbashing irgendwie betreiben, aber ich sag mal, dass wir einen unfassbar schlechten Ruf haben als Logistikbranche, das ist ja nun mal so. Und das ist ja in vielen Fällen auch völlig zu Recht so. Bedeutet ja nicht, dass alle Logistiker irgendwie fiese Gesellen sind, aber man muss ja nun mal sagen, dass diese Dichte bei uns schon höher ist als in anderen Branchen. Weil das, was wir ja nun auch erleben jeden Tag, der Umgang miteinander, das lässt halt so Rückschlüsse auf eine toxische Kultur auch dazu. Das muss man ja einfach mal sagen. So, der Fahrermangel, allgemein der Personalmangel in der Logistik ist ja auch geprägt vom Umgang. Die Umfragen zeigen das ja, alle Studien zeigen das ja, die Fahrer hören ja nicht auf, weil sie unterbezahlt sind. Das ist ja mittlerweile kaum noch ein Grund, sondern auf Top 1, ne, warum verlässt du diesen Beruf, ne, sagen sie immer, weil der Umgang mit mir schlecht ist, ne, der Umgang an den Ladestellen, der Umgang von den Disponenten mit mir und auch teilweise auch der Umgang untereinander im wie sagt man das denn, im Fahrerkollegium. So, ne, das ist ja alles nicht mehr ganz so romantisch, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. So sagen natürlich viele auch, das tun sie sich nicht mehr an. Da gehe ich lieber woanders hin. Ne?
Hm, kann ich auch verstehen. Jetzt sind nicht alle unserer Hörer wahrscheinlich Logistiker und nicht alle Logistiker wissen das, was ihr wisst. Könnt ihr vielleicht mal erklären, wie setzen sich die Preise, weil wir ja auch über Preiserhöhungen sprechen wollen, wie setzen sich die Preise für so einen Transport eigentlich zusammen?
Ich meine, klar ist, ein LKW muss besorgt werden, organisiert werden, der wird im Monat bezahlt oder den bezahlt ein Unternehmer, Fahrer muss bezahlt werden, der hat laufende Kosten, der muss natürlich tanken, er muss die Maut bezahlen oder pro LKW fällt halt eben dann noch natürlich noch Mautkosten an. Eigentlich alles, was so den Fahrer und auch wirklich unser Fahrzeug betrifft, spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass ein Preis sich auch in eine Richtung gestaltet. Und dann haben wir halt eben auch natürlich äußere Umstände. Maut ist ein Thema und dann wird die Maut erhöht. Ich meine, tanken ist ein Thema und dann wird der Liter oder Diesel wird dann erhöht auf Preis X. Und wir haben dann natürlich auch gar keine andere Möglichkeit, hinterherzugehen oder den Preisanstieg auch natürlich mitzugehen. Das müssen wir natürlich auch weitergeben. Ich meine, wir zahlen es weiter, wir geben es an unsere Kunden weiter, die geben es an ihre Kunden weiter, ist ja völlig klar. Das sind so auf jeden Fall auch die Gründe, warum dann natürlich auch ein Transport oder warum ein Transportpreis jetzt X ist und dann auch auf XY erhöht wird. Ne? Das ist natürlich das, womit wir auch mitkämpfen.
Ja, also definitiv ist ja so, was Uno schon sagte, diese Personal und nennen wir sie mal Overhead-Kosten, die jetzt auch für die Organisation irgendwie entstehen, die sind natürlich nicht unerheblich. Und dann hast du natürlich noch Kosten, die auch einfach durch den Transport verursacht werden. Wenn wir jetzt mal hinschauen, klar, Art, Anzahl, Gewicht und Abmessung einer Ware macht natürlich eine ganze Menge aus. Also was für ein Fahrzeug brauchst du dafür überhaupt? So, und da kann man ja natürlich immer mal schauen, konsolidiert man Waren vorab schon oder Sendungen oder macht man möglichst viele einzelne Sendungen draus. Dann ist natürlich auch ganz wesentlich, ne, wo längst fährt das Auto eigentlich oder wo lang fährt das Auto eigentlich? Das ist so also die Frage der Route, ne? Ist das Nahverkehr, erweiterter Nahverkehr, geht es irgendwann in den Fernverkehr über? Wie wird das Ganze organisiert? Hast du natürlich auch noch das Problem mit den Zeiten? Wie dringend ist die Sendung? Hast du lange Vorlaufzeiten, kurze Vorlaufzeiten? Kannst du dann also quasi die LKWs früher schon besser beladen, besser zusammenstellen? Ne? Und am Ende hast du natürlich auch noch so Sachen wie diese ganzen Zusatzleistungen, die ja auch mittlerweile massiv um sich gegriffen haben. Also früher hat der Spediteur organisiert, dass die Ware von A nach B kommt, Punkt, Thema durch. Und wenn ich mal schaue, was wir heute haben, also alleine der Erfassungsaufwand ist durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Was auch einfach ganz klar daran liegt, dass die Datenlage schlechter statt besser wird. Wir wahnsinnige Probleme damit haben, Schnittstellen aufzubauen innerhalb der Branche. Ja, und dann alles weitere Dinge auch, ne? Hier noch eine Avisierung vornehmen, da noch eine Slotbuchung, da soll bitte die Ware noch fotografiert werden, da müssen noch irgendwie Papiere vorbereitet werden und. Diese Zusatzleistung reflektieren dann natürlich auch über eine Mehrarbeit dann natürlich auch in die Preise, so. Das sind alles so Themen, die man halt im Kopf haben muss, deswegen da irgendwie über Transportpreise zu sprechen, macht an der Stelle natürlich nur Sinn, wenn man halt begreift, wie aufwendig das ist. Es geht halt eben nicht nur um Spriterhöhung oder so, das gehört alles dazu, ja, auch gestiegene Fahrerlöhne, auch das gehört dazu, aber da ist ja halt viel mehr drin, was da irgendwie Einfluss drauf nimmt, ja.
Jetzt steht ja im nächsten Jahr auf jeden Fall eine gewisse Preiserhöhung an. Ono, kannst du erklären, woher die kommt?
Kurze Berichtigung sogar, in diesem Jahr hat es sogar schon angefangen. Wir haben jetzt seit dem 1.12., also seit Freitag, haben wir jetzt erhöhte Mautsätze. Und die haben wir natürlich auch 1:1 die haben wir auch natürlich an unsere Kunden weitergegeben. Ich muss auch auf der einen Seite sagen, wir haben es wirklich versucht, 1:1 weiterzugeben. Also unser Ziel ist da nicht, jetzt ist die Maut erhöht und wir wollen jetzt daran Geld verdienen. Das ist absolut nicht unser Ziel gewesen, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben es mit vielen unserer Kunden haben wir gesprochen, auch schon weit im Voraus. Das Gute war, einige waren natürlich auch schon bestens informiert. Aber was natürlich dieses Jahr für eine Preiserhöhung gesorgt hat, ist natürlich, dass die Maut um ca. 83-84% auch einfach gestiegen ist. Ne? Sie ist von knapp irgendwie 17-18 Cent auf 32-33 Cent gestiegen. Nicht alles sind Mautstraßen, aber trotzdem ist alles gestiegen. So, das darf man natürlich nicht vergessen. Und das hat viel geholfen. Ich muss dazu sagen, für alle Wir haben ein schönes Handout vorbereitet, beziehungsweise Merlin und Nele haben das vorbereitet und das konnten wir schön an unsere Kunden oder mit unseren Kunden konnten wir das schön besprechen. Wir werden es an die oder wir haben es an die Kunden auch schon rausgeschickt, was nicht nur uns helfen soll, bei unseren Kunden für transparent zu sorgen, warum jetzt Preis XXY geworden ist, sondern auch die Kunden können mit diesem Handout an ihre Kunden gehen und sagen, hey Leute, guck mal, aus den und den Gründen, wir haben hier nicht nur, wie Merlin das eben schon gesagt hat, ne, die LKW-Kosten, die teurer geworden sind, sondern alles, was teurer geworden ist. Und in diesem Handout ist wirklich alles ausführlich ausgeschrieben. Das hilft einem, wie so einen roten Faden einmal komplett dem Kunden das erklären zu können, wie ist eigentlich was passiert und wo, an welcher Stelle wurde was erhöht.
Kannst du vielleicht noch einmal vielleicht präzisieren, wie sich so eine Maut zusammensetzt? Du redest da von einem Centpreis.
Also, wie meinst du das?
Wie hoch ist am Ende so eine Maut wirklich? Wenn du von einem Centpreis sprichst, dann heißt es ja nicht, für einen Transport zahlst du 63 Cent oder 83 Cent Maut.
Nee. Also die Maut setzt sich oder die Maut wird so errechnet, dass eine bestimmte Strecke für den Fahrer sozusagen eine Mautstrecke ist. Dann wird diese Mautstrecke errechnet anhand des Tachometers sozusagen und dort wird dann die Maut abgebucht. Und der Unternehmer zahlt eigentlich monatlich die Mautkosten entweder im Voraus oder sie werden im Nachhinein eingezogen sozusagen. Und am Ende, wie ich auch eben das schon gesagt habe, nicht jeder Kilometer, den wir jetzt fahren, ist eine erhöhtere Mautstrecke. Aber die Mautstrecken, die jetzt gefahren werden, die sind erhöht. Und für diese erhöhte Strecke zahlt der Unternehmer eine Summe. Und die teilen wir dann, oder die teilt der Unternehmer dann durch die Kilometer, die er gefahren ist. Und somit errechnet sich dann die Maut x Euro pro x Kilometer. Und so wird das dann herausgerechnet sozusagen. Eigentlich so direkt zu sagen, naja, guck mal, wenn ich jetzt 500 Kilometer fahre, dann habe ich 500 Mautkilometer. Das stimmt nicht. Ne, also in den 500 Kilometern ist nicht alles mautbezogene Strecken. Und aber genau die mautbezogen sind, daraus wird es errechnet, weil der Unternehmer zahlt eine bestimmte Summe für diese Mautstrecken. Und dann muss man das halt eben für sich dann nochmal mühselig ein bisschen ausrechnen. Wir haben das Glück, dass unsere Unternehmer das für uns natürlich machen und wir dann das auch hinterherrechnen oder wir können das auch nachrechnen, dass das Gute, ich lasse mir das auch von den Unternehmern noch oft schicken und dann kann ich mir das auch anschauen. Das ist dann auch für uns auch in der Erklärung und auch in der Arbeit mit den Unternehmern, mit den Fahrern dann auch einfacher herauszufiltern, was da überhaupt passiert ist.
Also was es so ein bisschen schwierig macht, die Frage so einfach zu beantworten, ist, wie hoch ist denn jetzt die prozentuale Erhöhung durch die Mauterhöhung auf die Frachtkosten? Kannst du so gar nicht sagen, weil zum einen ist es ja nun mal so, dass ja nicht jede Straße eine Mautstraße, also eine mautpflichtige Straße ist, und dann kommt es ja auch immer noch drauf an. Also die Maut setzt sich ja so ein bisschen zusammen, sie ist abhängig von sogenannten Abhängigkeitsparametern, das heißt also die Emissionsklasse des LKW, was für eine Euronorm hat er denn eigentlich, hinzu kommen natürlich die Anzahl der Achsen, das technisch zulässige Gesamtgewicht und so weiter. Und daraus kommt halt irgendwann so eine Klassifizierung, wo klar ist, der ist in der Mautklasse und dann wird natürlich für die Kilometer, die er zurückgelegt hat, das dann entsprechend abgerechnet. So, das machen die mittlerweile über sogenannte Onboard-Units. Da muss ja so keiner händisch jetzt irgendwie Maut bezahlen an so einem Häuschen, wie man sich das so, oder wie man das vielleicht aus dem Urlaub oder sowas kennt. So ist das halt nicht mehr. Aber das macht es halt so schwierig, pauschal zu sagen, die Preise erhöhen sich um. Man kann natürlich auf einzelne Relationen, einzelne Streckenführungen, kann man sowas natürlich ausrechnen. Wenn du weißt, das ist das Fahrzeug, was da immer fährt, es ist immer die gleiche Strecke, dann kannst du das natürlich machen. Aber bei der Vielzahl unserer Kunden und Aufträge und auch dadurch, dass wir ja, ich meine, im Containerbereich variieren die Streckenführungen nicht ganz so doll, im Teilladungsbereich natürlich teilweise ganz erheblich, weil das Auto fährt ja so, wie die Sendungen runter müssen und nicht so, wie das meistens verkehrstechnisch besser wäre. Also da muss man ja auch mal ein bisschen schauen. Das macht so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, Mauterhöhung X%.
Ja, ich habe nur aus der FCL-Abteilung erzählt, das habe ich jetzt gerade gar nicht beachtet, da hat Merlin absolut recht. Wir haben ja bei uns vor allem, also viele Container, Spediteure haben ja auch meistens viele gleiche Aufträge, die auch aufeinander immer auch abgestimmt sind, und da sind es auch die Strecken meistens auch gleich. Wenn ich von Hamburg nach Dortmund fahre, dann fahre ich von Hamburg nach Dortmund. Im Teil- und Komplettladungsbereich ist es natürlich manchmal so, fährt dann von Hamburg nach Dortmund, aber muss zwischenzeitlich irgendwie in Bielefeld anhalten. Ja, klar, dann hat er auch eine ganz andere Strecke und dann wird die Maut dann auch nochmal anders, nochmal herausgerechnet, herausgefiltert. Ne? Stimmt, das ist natürlich dann wieder der Unterschied zwischen unseren Abteilungen, sage ich mal auch so.
Es gibt immer noch weitere Kostentreiber, nehme ich an.
Ja, ganz viele. Wir haben natürlich uns viel Mühe gemacht, die zu identifizieren. Haben alle mitbekommen, Inflation ist gestiegen. Wir lagen im Oktober bei 3,8%. So, also das ist halt schon nochmal wieder was. Und da muss man halt auch einfach sagen, ja, die Inflation, die wirkt ja an vielen Bereichen. Also jedes Unternehmen ist ja mit Kostensteigerungen sowieso schon konfrontiert. Energiepreise durch die Decke gegangen, haben auch alle mitbekommen. Und die Inflation wirkt da immer noch wie so ein kleines Hebelchen. Bei allen anderen Themen dann halt auch. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil wir nicht in der Lage sind, aufgrund dieser hohen Preisvolatilität, ja, also dann ist die Inflation hoch, dann nur ein bisschen hoch und so weiter. Diese dauerhaften Preise oder diese dauerhaften Kosten, die so ein Unternehmen hat für Versorgung mit Wärme, Strom, Wasser und so weiter, das immer in den Frachtpreis einzupreisen, das ist halt ganz schwierig. Das kann immer nur in Etappen funktionieren, wenn man dann halt merkt, oh, der Kostenblock ist jetzt in den letzten 5 Jahren so und so gestiegen. Das ist auch ein Treiber, der auch auf die Frachten am Ende wirken muss, ne? Dann haben wir natürlich das Thema Kraftstoffkosten. Da sind ja jüngst die Kraftstoffkosten gesunken, wo alle sehr, sehr überrascht waren. Insgesamt muss man auch sagen, in diesem Jahr haben wir, glaube ich, durchschnittliche Dieselkosten von 1,96 Euro oder so gehabt, ne? Also die waren schon heftig hoch. Also auch insbesondere, wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, also so 2018, 19, 20, da lagen wir immer so bei 1,30 Euro, mal 1,50 Euro und so weiter. Aber jetzt liegen wir konstant über 1,50 Euro, nähern uns eigentlich auch schon wieder den 2 Euro so an. Jetzt im Moment, aktuell, Anfang Dezember halt ein kleines Tief, aber die Prognosen sehen da ja auch schon wieder, also als Verbraucher sagt man, die Prognose steht auf Gier, na, weil irgendjemand sich ja auch daran die Taschen voll macht. Ne? Also damit werden wir natürlich auch konfrontiert sein. Ne? Andere Dinge natürlich merken wir auch. Also wenn ich mal überlege, was wir in den letzten Jahren alles an Novellierungen hatten im Gesetzeswesen. Ich meine, vielleicht mal eine Frage so an euch. Was schätzt ihr, wie viele Regelungen und Gesetze gibt es alleine auf Bundesebene? Haut man eine Zahl raus?
83.760.
Ja, nee, da weiß ich nicht. Vielleicht im 50.000 Bereich?
Sehr gut. Ja, wir haben also Stand 2022, das hat meine Recherche ergeben, 50.738 einzelne bundesweite Normen, die halt noch ergänzt werden von 1773 richtigen Bundesgesetzen. So, also das ist halt schon heftig. Die Bürokratie nimmt Überhand, das kann man anders gar nicht sagen. Total spannend ist halt auch, dass selbst gesetzgebende Körperschaften mittlerweile den Überblick verloren haben. Also es gab jetzt halt schon einen Fall, da hat ein Landesparlament, ein Gesetz verändert, was eigentlich schon gar nicht mehr aktiv war. Also das Gesetz wurde irgendwann schon gekippt, wurde zurückgenommen. Das hat aber, ist bei der Recherche durchgefallen und die haben ein Gesetz geändert, was nicht mehr existent war. Und das sollte eigentlich zeigen, wie weit wir eigentlich beim Thema Bürokratisierung sind. Nur kurz, ne, das, was wir jetzt halt im Moment erleben für die Firmen, was halt wirklich Aufwand bedeutet, Hinweisgeberschutzgesetz neu dazugekommen. Musst du eine Meldestelle einrichten und so weiter, die unterhalten. Das ist halt schon wirklich, wirklich heftig. Mindestlohngesetz haben wir vor einigen Jahren in der Logistik gemerkt, dass wir einfach unfassbar mehr Bürokratie haben, ne? Also gegenseitig uns das bestätigen, dass wir Mindestlohn zahlen und so weiter. Ne? DSGVO-Markt, muss ich dir gar nicht erzählen, was das alles bedeutet, insbesondere bei euch in Projekten und Produktentwicklung, aber auch im normalen Bereich, ne? Gerade bei der Kommunikation mit Fahrern, so personenbezogene Standortdaten, so, das ist ein dickes Brett, das ist nicht mal eben so trivial. Ne? Und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne? Oder das Gesetz zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht in Lieferketten, auch da haben die Firmen unfassbar viel Aufwände, das dann halt auch immer irgendwie mitzutracken. Und das sind nur so ein paar Dinge, die uns in den letzten Jahren zusätzlich erreicht haben. Ne? Dazu ist alles andere, was Arbeitsschutz angeht und so weiter und so fort. Ganz viel davon ist ja wirklich sinnvoll und macht ja Sinn. Aber die Bürokratie hat so krass zugenommen, dass also der administrative Aufwand bei der Leistungserstellung in der Logistik einfach durch die Decke gegangen ist. Ne? Wenn ich da mit meinem Vater mal spreche und dann halt sage, Mensch, wie war das denn in den 90ern? Und ich erzähle ihm dann solche Sachen. Nichts davon hat mir überhaupt nichts. Ne? Da merkt man halt schon, das nimmt dann halt zu. Und natürlich auch, ich meine, gucken wir dann in andere Teile der Wirtschaft, da haben wir es halt zum Beispiel mit den Finanzierungskosten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum im Moment die Wirtschaft so ein bisschen mau ist, ne? Also Geld ist im Moment teuer. Ja. Das heißt, du kannst ja nicht mal eben was leihen, um halt irgendwie zu investieren. Das hemmt natürlich die Investitionen, aber das hemmt auch natürlich den Geschäftsbetrieb von einigen Unternehmen, weil diese Zinsen müssen ja auch unter Umständen für die Finanzierung des normalen Geschäftsbetriebes bezahlt werden. Und da haben wir dann natürlich das Problem, dass viele Unternehmen ja auf Krediten laufen, die dann quasi dafür da sind, um den laufenden Cashflow so ein bisschen abzudecken. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber man muss sich dann natürlich auch mal fragen, okay, ich setze jetzt Eigenkapital ein, um Leistungen vorzufinanzieren, und das muss ich ja auch irgendwie spiegeln. Und wenn ich dann halt sehe, ja, am Markt, ne, gibt es jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, jetzt Festgeld, irgendwie Bank Santander, hast du, glaube ich, 3,6% oder sowas. Ne? Ja, naja, aber dann musst du dir mal überlegen, okay, nehme ich jetzt das Geld, ne, pack das auf eine Bank oder nutze ich das zur Vorfinanzierung meiner Dienstleistung? Ja, und das ist natürlich im Transportbereich mit Renditen, die unter 3,6% sind, ne? Schwierig. Schon schwierig, ne? Also auch da ist die Finanzierungskosten wirken dann natürlich auch drauf, und Technologie und Investitionen haben wir jetzt kurz angerissen, müssen wir aber natürlich auch machen. Auch da sind in den letzten Jahren unfassbar viele Gelder rein investiert worden. Die müssen sich auch erstmal amortisieren. Das sind ja auch Kosten, die wir auch irgendwie wieder einbringen müssen, ne? Und auch da waren wir schon beim Thema Personalkosten. Auch da muss man sehen, die sind auch in den letzten Jahren davon galoppiert, ne? Also alleine in der Stückgutlogistik haben Personalkosten sind um 16,3% gestiegen. In anderen Bereichen der Logistik ähnlich, ne? Also das ist nur jetzt aus einer Studie heraus so, ne? Und die machen mittlerweile 50% der Prozesskosten aus, ne? Das musst du mal ganz klar so sehen. Also in der Stückgutlogistik, wo ja auch noch viel Asset gefordert ist, ja? Ob das jetzt die LKWs oder die Umschlagleger sind oder 50%, ne, sind mittlerweile Personal, und das ist natürlich schon heftig, und da merkt man am Ende des Tages, ne, dass all das auch einwirkt. Das sind also so kurzfristige Faktoren wie die Maut, aber halt auch langfristige Faktoren wie halt Inflation, wie die Finanzierungskosten, wie die Investitionskosten und so weiter, und das macht es jetzt halt alles so, dass es da einfach viele, viele, viele gute Gründe gibt, auch über die Logistikkosten mal nachhaltig nachzudenken, ne? Die sind einfach zu niedrig. In den letzten Jahren gab es halt Hochs, die waren auch gut, das merkte man dann halt auch. Die Liquidität der Unternehmen war besser, die Zahlungsmoral war besser, da funktionierte vieles auf dieser finanziellen Ebene zwischen den Unternehmen deutlich besser. Da sind wir jetzt schon wieder einen ganzen Schritt zurück, und auch das merkt man leider, ne? Also der durchschnittliche Zahlungsverzug in der Logistik, ja, also das heißt, um wie viele Tage wird das Zahlungsziel übertroffen, liegt im Durchschnitt bei 11 Tagen. Und das muss man sich da mal irgendwie mal zugute führen, ne? Gibt genug, die bei 30 oder 45 Tagen sind. 45 Tage ist ja leider auch in vielen Bereichen Branchenstandard, ne? Da packst du noch mal 11 Tage drauf, ne? Und dann wartest du vom Tag der Leistungserstellung 2 Monate, bis du dein Geld bekommst. Das ist unfassbar. Also Handwerkerlöhne sind innerhalb von 8 Tagen fällig. Mhm. Ja, wenn du irgendwie Dienstleistung, ist teilweise sofort fällig, ne, bei Rechnung. Ja, und da sind wir in der Logistik 2 Monate vorfinanziert zu den Prozenten, die halt gerade da irgendwie auch erwähnt wurden. Ne? Das ist schon krass. Also da muss man mal beigehen, finde ich. Ne? Da kommen wir gar nicht drum herum. Und die Preise müssen weitergegeben werden. Das hilft ja nichts. Müssen die Verlader tragen? Ja, müssen die Produkte am Ende beinhalten und muss am Ende der Konsument tragen. Anders funktioniert es ja nicht.
Ja, der Endverbraucher, der trägt ja natürlich auch am Ende die Kosten. Ich meine, ist klar. Jetzt nochmal ein kleines Beispiel dann jetzt von den Unternehmen, von den Fuhrunternehmen vor allem auch. Wenn ein Reifen, der vorher 400 oder der vorher 200 gekostet hat und jetzt 400 kostet, dann können wir uns das eigentlich auch errechnen, was das eigentlich bedeutet, wenn da mal ein Reifen platzt oder sonst irgendetwas. Ne? Klar betrifft das dann nicht das Produkt selber, was dann von A nach B transportiert wird. Das sind aber dann natürlich auch wieder Dinge, die dann einen Einfluss auf das Produkt am Ende des Tages trotzdem haben, weil das Produkt wird am Ende teurer und der Endverbraucher, also wir am Ende ja auch wieder, müssen dann halt eben natürlich für alles irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn sich das sowieso für alle Bereiche in der Wirtschaft einpendelt, dann ist immer, oder ich frage mich dann immer als Logistiker, wieso haben wir eigentlich immer so große Probleme? Nicht mit unseren Kunden direkt, aber am Ende des Tages mit den Leuten, die wirklich Entscheidungen treffen über einen Preis, ob der akzeptiert wird oder nicht. Warum gibt es da immer Probleme, wenn mal etwas irgendwie ein bisschen teurer wird? Wir machen es ja nicht absichtlich, oder die Spediteure, es sind ja nicht nur wir als Sitra, ich meine alle, keiner macht das so willend nicht, dass man jemanden nicht in die Tasche greifen und ihm das Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern es geht am Ende eigentlich nur darum, es wird alles teurer Und es muss leider irgendwie auch, auch da muss es umdisponiert werden. Und das muss ja irgendwie in der Zukunft auch funktionieren, weil sonst sehe ich das schon eher, dass wir da wieder weiter in die negative Richtung gehen, statt in die positive
eigentlich. Ihr habt ja diese Preise nicht einfach nur weitergegeben, sondern ihr habt viele, viele Gespräche geführt. Wie wird denn diese Kostenstruktur wahrgenommen oder wie sind denn so die Feedbacks, die ihr von Kunden und Transportunternehmen dazu bekommt?
Naja, also wahrgenommen in der Branche ist das schon so, 69% der Logistiker merken jetzt schon, also schon vor der Mauterhöhung, deutlich gestiegene Preise.
Ja.
Also da sind wir bei fast 3/4. Nur die allerwenigsten sprechen von sinkenden Preisen. Also noch nicht mal jeder Zehnte nimmt das wahr, dass er irgendwie wirklich sinkende Kosten in irgendeinem Bereich hat. Der weit überwiegende Teil nimmt die als steigend oder bald steigend halt schon wahr. So, das kann man so in der Branche gar nicht anders sagen, weil das merkt ja jeder auf allen Ebenen. Da braucht man sich auch nicht irgendwie wegducken, das ist halt auch Quatsch.
Es betrifft halt eben auch alle, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, retten davor kann sich keiner. Deswegen ist es doch schon so, dass die Branche das wahrnimmt, was passiert. Die Frage ist, was passiert mit den äußeren Umständen, ne? Jetzt wird das Produkt teurer. Das heißt, oder jetzt wird X Produkt teurer und der Endverbraucher, der merkt das jetzt natürlich demnächst auch. Also das dauert nicht mehr lange, dann kommen wir halt eben wieder in eine Situation, wo wir wieder für Ware X wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.
Mhm. Und ihr habt da extra ein Handout entwickelt, um den Leuten das besser darstellen zu können, was da eigentlich passiert?
Ja, haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht, alle paar Jahre. Wir haben es diesmal, gibt es ein bisschen anderen Titel. Heute heißt der Herausforderung Preiserhöhung, eine Gemeinschaftsaufgabe für die Logistik. Soll halt alles ein bisschen mehr integraler werden. Wir setzen uns dann halt alle paar Jahre hin, recherchieren mal zu allen Kostentreibern, was hat sich dort eigentlich getan, und fassen das mal ein bisschen vernünftig, quellengeleitet auch zusammen, und leiten natürlich da auch so ein paar Indizierungen von ab. Also dass man halt mal sagen kann, okay, wie hoch ist eigentlich eine angemessene Preiserhöhung und wodurch wird sie auch qualitativ unterfüttert? Also ne, was sind so die Einflussfaktoren da drauf? Und genau, haben wir jetzt für dieses Jahr wieder fertiggestellt. War wieder eine große Freude.
Ja, es sieht auch, also die letzten waren ja schon gut, oder die haben sich schon richtig gut auch in den Gesprächen mit den Kunden auch Gefühl, also das Gefühl war schon gut, wenn man so ein Handout, was ja vorbereitet wurde, auch in den letzten Jahren, wenn man das schon beiseite hatte und mit den Kunden sprechen konnte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass das nochmal ein bisschen mehr abholt und auch wie Merlin gesagt hat, der Titel holt auch eigentlich die Leute ein bisschen mehr ab, vor allem auch die Kunden und so weiter. Ne? Also wie gesagt, ne, wie vorhin auch schon gesagt, unser Ziel ist ja nicht nur, dass wir mit unseren Kunden sprechen, sondern unsere Kunden sollen auch bitte unbedingt unser Handout nutzen, um auch natürlich mit ihren Kunden darüber zu sprechen, weil da ist eigentlich von A bis Z eigentlich soweit alles drin, dass man schon transparent sehen kann, was ist eigentlich passiert. So, und das Wichtigste ist immer, dass man das Glied der Kette, was dann am Ende des Tages die Ware von A nach B bringt, dass man die erstmal hervorbringt und dass man genau sagt, guck mal, so und so teuer oder so und so gestaltet sich ein Preis, dann haben wir noch was, ihr noch was, euer Kunde noch was und so müssen sich auch einige Preise dann wieder entwickeln in eine Richtung. Ich meine, es sind ja auch Entwicklungen, die dann wieder irgendwie seinen Lauf natürlich nehmen müssen und deswegen ist das Handout, wow. Richtig gute Werbung, aber das Handout ist echt gut geworden, das muss ich sagen.
Naja, und also, ja, vielen Dank dafür erstmal. Nein, macht ja immer Spaß, da sich da mal ein bisschen tiefer reinzuarbeiten und ist ja auch ganz wesentlich. Bei uns, wir haben in der Branche ein Riesenproblem mit der Intransparenz. Das ist seit Jahren so und das ist ja auch etwas, warum die Digitalisierung in der Logistik nicht so richtig schnell vom Fleck gekommen ist. Wir sind jetzt relativ gut davor und der Großteil hat es auch begriffen, dass da was passieren muss. Ne? Aber der Hang des Spediteurs zur Intransparenz, der ist halt einfach da. Und das fällt uns dann bei so einem Thema wie Preiserhöhung auch ganz schnell mal auf die Füße. Weil wenn denn jemand sagt, und das ist ja auch für einige Bereiche, ne, muss man ja sagen, also einige Relationen, bei einigen Sendungen, ne, muss man ja eigentlich über 20% Frachtkostenerhöhung sprechen. So 20%, das ist ein ganz schönes Wort. Ja, so, aber man muss es erklären, wo kommt es denn her? Und dann kann man da auch vernünftig mit umgehen. Da muss man halt ein bisschen mehr Transparenz leben. Und dann kann man halt solche Dinge auch ganz, ganz charmant umschiffen.
Ich glaube, wir bekommen das aber alle ganz gut hin. Also jetzt auch in den Gesprächen mit unseren Disponenten merken wir auch, wie sehr wir als Sitra uns auch eigentlich mit dem Thema beschäftigt haben. Nicht nur die das Handout vorbereitet haben, sondern auch am Ende die das auch natürlich nutzen sollen um das dann auch so transparent wie möglich auch an weitere zu erklären. Also da muss ich sagen, da haben wir schon einen richtig guten Stand, da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Wie würdet ihr euch wünschen, dass mit dem Thema umgegangen wird, also dass man damit auch konstruktiv irgendwie vielleicht nach vorne gehen kann?
Ja, ich habe ja eben schon das Transparenzthema angesprochen, ne? Und genau da müssen wir auch ansetzen. So, also es gibt ja so ein Entschuldige, es gibt ja auch so ein paar ich sag mal so ein paar Maßnahmen, die man jetzt eigentlich auch mal mit seinen Partnern irgendwie angreifen kann. So, und das lässt sich ja aus dem ableiten, was er eben schon gesagt hat. Aber als allererstes würde ich mal der ganzen Branche empfehlen, mal die Zahlungsziele drastisch runterzufahren. Und zwar überall. Vom Verlader an den Erstspediteur, in den zweiten Speditionsmarkt bis zu den Transportunternehmern, ne, macht es heutzutage überhaupt keinen Sinn, da mit 30, 45 Tagen Zahlungsziel, sondern das muss runter. Das muss eigentlich, wenn wir ehrlich sind, muss das auf 7 oder 14 Tage runter. Ja. Alles andere ist doch Quatsch. So. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir verlässliche Zahlungen vornehmen. Wenn ich mal überlege, wie hoch der Aufwand den wir betreiben, um Mahnungen zu verschicken an Kunden, die bei uns regelmäßig buchen und trotzdem alleine, dass man überhaupt Mahnungen schicken muss. Ja, aber da fehlt noch was oder ach so, ja, ist bei uns übersehen worden und so weiter. Das ist übel. So, und das machen ganz, ganz, ganz viele Spediteure und einigen bleibt auch nichts anderes übrig, weil sie können ihre Frachtunternehmer oder ihre Transportunternehmer nicht bezahlen, wenn das Geld vom Kunden nicht da ist. Ne? Und wenn das halt überhand nimmt, kannst du halt einen gewissen Grad noch zwischenfinanzieren, aber dann ist halt auch Schluss. Aber dann spielst du Bank für die Wertschöpfungskette oder für die Lieferkette. Und das kannst doch bitte nicht sein. Nein, Freunde, ne? Also da müssen wir schon darauf achten, dass wir nicht nur schnell zahlen, sondern vor allen Dingen zuverlässig zahlen, ne? Und dass wir halt auch mal über das Geben und Nehmen in der Branche sprechen. Auch das ist ja etwas, wo man sagen muss, ganz ehrlich, ne? Jahr für Jahr werden die Erwartungen an die Logistik immer größer. So, mittlerweile, wenn ich mal gucke, ne, hier Portale, wo irgendein Status eingegeben werden muss, Avisierungen, Slotbuchungen und so weiter. Das ist alles Aufwand, wofür ein Mensch seine Arbeitszeit nutzt. In dieser Arbeitszeit macht er nichts anderes. Also Entschuldigung, alleine wenn wir uns jetzt mal anschauen, ein Fahrer soll ein Foto von der Ware machen und die in so ein Portal hochladen. So, sagen wir, das dauert nur eine Minute. Ja? Der lädt vier Stellen pro Tag ab. Das heißt, 4 Minuten pro Tag kann der nichts anderes machen, weil er dann damit beschäftigt ist. So, sehr konservativ geschätzt. Naja, bei 21 Tagen im Monat, ja, 4 mal 21 bis bei 84 Minuten. Über eine Stunde ist der damit beschäftigt, Fotos zu machen und irgendwo hochzuladen. Das ist eine Stunde, die er nicht fahren kann. Ja, anders ausgedrückt sind das 80 Kilometer, die der LKW steht. Also die er nicht in diesem Monat fahren kann, weil der Fahrer mit Fotos beschäftigt ist. Das reduziert letztendlich die Produktivität dieser Maschine. Und das würde sich keiner bieten lassen. Also ganz ehrlich, überlegt nur, wie nervig das ist, wenn ein Update eingespielt wird. Ja. Wenn fährst dein Rechner hoch und da ist dann irgendwas, was aber, keine Ahnung, ja, dauert jetzt mal eine halbe Stunde, nervt. Na, stellt euch mal vor, bei BMW würde eine Fertigungsstraße für 84 Minuten jeden Monat stehen bleiben.
Was würde passieren, ne?
Was würde denn da passieren? Kein Unternehmen dieser Welt kann es sich leisten, solche Dinge umsonst weiterzugeben. Und das ist da jetzt das Beispiel mit dem Fahrer, ne? Das andere sind aber die Disponenten, die dann in irgendwelchen Portalen Daten einpflegen müssen. Kostenlos. Das kann nicht sein. Da müssen wir als Logistik auch zu übergehen und zu sagen, pass mal auf, ich biete hier Schnittstellen an, du kannst mir deine Auftragsdaten schicken. Ja, dann haben wir beide keine Arbeit damit. Das ist fein. Du kannst mir auch ein PDF schicken. Das kostet dich aber, weil ich muss das PDF abschreiben. So, und wenn du Daten haben möchtest, dann stelle ich dir die per Schnittstelle gerne bereit. Kostet dich auch nichts. Ist auch völlig okay. Aber wenn ich die in ein Portal eingebe, dann möchte ich dafür Geld haben. Und das ist das Normalste der Welt. Wenn du dem Elektriker sagst, bau mal bitte die Lampe an und sagst danach, ich hätte aber auch gerne noch einen Schalter dazu, dann wird er sagen, klar, Schalter kostet extra, dann, wenn die nicht dauerhaft brennen soll. Ja, dann musst du das bezahlen. Und so ist es in der Logistik. Sollte das eigentlich auch so sein, ne, dass wir einfach sagen, gut, du verursachst einen Aufwand, dann musst du bitte für diesen Aufwand aber halt auch entsprechend Geld zahlen. Wenn du das erstmal so hast, dass das auch fair alles bezahlt wird, ne, und die Leistung dementsprechend auch einen Gegenwert hat, ne, dann hat man ein ganz anderes Commitment in der Zusammenarbeit, ne? Die Kollaboration wird ganz anders, ne? Man kann dann halt auch offener und transparenter mit allen Sachen umgehen, weil man dann halt auch da übergehen kann, dass man bestimmte Standards setzt, weil ich weiß ja, was muss ich bezahlen, das kostet mich, deswegen automatisiere ich, da komme ich über Standards und habe dann halt auch die Möglichkeit, dann in so einen laufenden Prozess auch eine Verbesserung einzuphasen. So, das wäre halt etwas, wo ich denke, damit könnte man jetzt ganz intelligent mal umgehen, weil wir merken schon, dass die Logistik so, wie jetzt in den letzten Jahren, kann das nicht dauerhaft weitergehen. Wir verbrennen uns die Mitarbeiter, wir brennen, also sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. Wir sehen, dass es halt, dass gerade viele kleine Marktbegleiter den Markt verlassen, und das ist ja eine Krankheit, die greift ja um sich. Ne? Also das ist ja, es trifft ja dann erst die Kleinen und Schwachen, aber das wird ja immer so weitergehen. Und das kann nicht im Sinne der Logistik sein, weil wir sind so leistungsfähig, weil wir so flexibel sind, weil wir so viele Unternehmen sind. Ich meine, wir haben jetzt noch knapp 14.000 Speditionen in Deutschland. Die brauchen wir auch, weil dafür sind die Anforderungen der Wirtschaft viel zu unterschiedlich. Und wenn das Logistiksterben signifikant weitergeht wie bisher, ne, dann haben wir ja ähnliche Probleme wie die Engländer nach dem Brexit mit leeren Regalen. So ehrlich muss man halt auch sein. Und da müssen wir frühzeitig gegen angehen.
Das ist eine Zeit, ja. Vor allem, sorry, was wir natürlich auch haben, Merlin redet auch natürlich über die Transparenz, die wir haben. Zu der Transparenz kommt aber dann auch noch hinzu, dass wir auch oft genau aus den Gründen, die Merlin gerade aufgezählt hat, auch negative Gespräche haben und gar keine Zeit haben, um uns über Entwicklungssachen auch oft zu unterhalten. Ja, wir reden natürlich über Entwicklungsgeschichten, die dann entstehen sollen. Wir kommen aber nicht ins Detail. Wir kommen gar nicht so tief in die Materie rein, dass wir eigentlich uns über die Entwicklung freuen, sondern ganz oft ist das dann so, ach komm mal, das müssen wir ja jetzt auch noch machen. Ja. Eigentlich ist es ja was Gutes, wenn dann XY sich einpendeln würde, aber das passiert halt eben auch nicht, und daraus resultierend ist dann, dass man immer in einer Kette ist, nicht nur mit seinem Kunden oder mit seinem Unternehmer, dass man sich manchmal einfach mit 4 oder 5 Leuten über negative Sachen unterhält, wo man diese Zeit eigentlich für positive Sachen nutzen könnte, ne? Und das ist halt eben in unserer Branche auch, glaube ich, auch sehr weit verbreitet, dass man viel über Probleme redet, auch nachdenkt und nachhakt, aber dann über die positiven Entwicklungen oder über alles, was positiv passiert, gar nicht so viel Wort verliert, dass man eigentlich auch so, sich mal darüber ein bisschen freuen kann oder das sogar auch ein bisschen als Werbemittel nutzen kann, weil wir eigentlich immer wieder uns im Kreis drehen und öfter über negative Sachen als über positive Sachen sprechen. Und ich glaube, da muss ich auch so ein bisschen oder da muss ich auch vieles ändern, dass man dann auch einfach auch mal ein bisschen nach oben gucken kann. Kopf hoch und Augen geradeaus. Das wäre eigentlich für alle Beteiligten auch besser für die Zukunft natürlich.
Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und durch den Schnee bis ins Studio gestapft seid. Wenn ihr, also liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an dem Handout habt, in dem alle Informationen über die Preisstruktur und die Entwicklung sind, dann könnt ihr gerne eine E-Mail an kundenbetreuung@sitra-spedition.de schicken und dann bekommt ihr gerne eine digitale Kopie. Bis dahin würde ich sagen, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche, brecht euch kein Bein, fahrt vorsichtig und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss, tschüss.